Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
Ja, sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, begrüße Sie recht herzlich zum Wernigerode Podcast hier aus unserem kleinen Studio im Rathaus. Hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sind schon so langsam auch in Sommerstimmung. Das Wetter wird ja so langsam besser, sind immer noch im Frühling, aber ab und an gibt es ja schon warme Tage. Und dann kommt man vielleicht auch schon ein bisschen in die sommerliche Stimmung. Das wünsche ich Ihnen natürlich auch eine schöne Frühsommerzeit, wenn man so will. Ich habe heute einen Gesprächspartner, einen, wie ich finde, thematisch sehr interessanten Gesprächspartner aus der Hochschule Harz bei mir zu Gast im Studio, Dr. Luis Noschank. Und ich frage ihn gleich mal als erstes, er hat es mir ja vorher schon ein Stück weit verraten, Podcasts gehört sozusagen zu seinem täglichen Geschäft. Anders als bei anderen Gesprächspartnern, wo das oftmals das erste Mal ist, dass Sie dabei sind, ist es für ihn gang und gäbe. Herr Noschank, schön, dass Sie da sind, dass Sie mitmachen. Und meine Frage, warum sind Podcasts für Sie Tagesgeschäft?
Ja, also unter anderen Sachen an der Hochschule, ich unterrichte auch Content Creation, was man sagt, ne, so Inhalt zu produzieren. Und Podcast ist jetzt ein sehr wichtiges Format, ja, um Informationen zu verbreiten, in so, außer so Fernseh- oder Radioformate. Man kann auch mit Podcast mit so vielen Plattformen oder eigenen Websites, man kann so relativ ohne große Kontrolle was auch durch Information auch verbreiten. Und dann finde ich sehr, sehr interessant und zeigen wir immer die Studierenden der Hochschule, wie man das alles lernen, also wie man das alles macht, professionell, weil die können entweder selber dann später machen oder zusammen mit professionellen Leuten dann das auch machen.
Sind Sie selber auch Konsument von Podcasts? Hören Sie selbst privat auch Podcasts? Und wenn ja, würden Sie verraten, haben Sie einen Tipp oder was hören Sie gerne?
Ja, ich höre, aber ich muss dann sagen, fast ausschließlich Sachen aus Brasilien, weil ich komme aus Brasilien ich höre dann sehr gerne mit meiner Frau brasilianische Podcasts. Ja, also deutsche Podcasts. Kaum, würde ich sagen, ein oder andere von Nachrichten dann gerichtet oder Politik gerichtet auch ab und zu, aber so meistens Brasilien, weil dann, oder auch hier, diese Podcast von Wernigerode, das hören wir ab und zu doch.
Ah ja, schön. Aber damit die Zuhörerinnen das richtig sozusagen zuordnen können, warum Sie aus Brasilien kommen und warum Sie mit Podcasts zu tun haben, Sie haben es ja schon angedeutet, würde ich Sie ein wenig vorstellen und Sie grätschen mir immer rein, wenn ich da etwas Falsches sage. Sie sind 1982 geboren in Porto Alegre in Brasilien, Sie haben es schon erwähnt. Und haben dann ein Studium der Kommunikationswissenschaft in Brasilien mit Schwerpunkt Fotografie gemacht und sind dann 2007 nach Deutschland umgezogen. Leben also doch jetzt schon einige Jahre in Deutschland und haben dann einen Bachelor in Media Production und Master in Media Direction an der Hochschule Darmstadt absolviert und waren dann tatsächlich auch in Medienproduktion tätig, unter anderem im Bereich Konzert, Opern, Ballett und Dokumentarfilmproduktion für Sender wie Arte, ZDF, RBB und MDR. Können Sie ein Beispiel nennen, was Sie da zum Beispiel so gemacht haben? Das ist ja unglaublich umfangreich, klingt das. Sehr spannend.
Also zum Beispiel Berliner Philharmoniker, Wahlbühne in Berlin in der Philharmonie habe ich auch mehrmals gemacht. Gewandhaus Leipzig mit Anne-Sophie Mutter, Kurt Masur, Mendelssohn, Violinkonzerto 64D habe ich gemacht. Auch sogar war ich leider nicht dabei, aber ich habe dann eine Planung mitgemacht bei der New York Philharmonic in Nordkorea, in Pyongyang. Das haben wir die New York Philharmoniker nach Nordkorea gebracht und ein Konzert dort aufgezeichnet.
Und Sie waren noch mit vor Ort?
Nee.
Okay, weil das ist ja, glaube ich, nicht so einfach. Dann,
damals hatte ich meine deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht und das war nur dann für alle, die eine Staatsbürgerschaft hatten, also eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten, das wurde freigegeben, aber ich war noch nur Brasilianer damals.
Sie sind dann eingestiegen in die Lehre als Dozent für Medien- und Eventmanagement an der Hochschule Darmstadt und auch an der Hochschule Harz und haben dann anschließend Tätigkeiten in Postproduktion und Distribution von Film, TV und Streamingproduktion in Halle, Saale durchgeführt. Was kann ich mir da vorstellen? Was haben Sie da gemacht?
Alles möglich. Also von zum Beispiel Geoline von ZDF bis zu Hateful Eight von Tarantino haben wir auch Distributions-, also Finalisierung, ja, Distributions gemacht für Deutschland und Europa. Oder Hunger Games oder auch für Netflix-Produktionen, auch wie Orange is the New Black oder Hannibal, haben wir auch gemacht. Und ich war der Projektleiter, ja, für, ja, solche Produktionen dann.
Spannend, spannend. Und dann sind Sie seit 2016 wieder Dozent für Marketing an der Hochschule Harz. Das ist ja sozusagen Ihre aktuelle Funktion auch. Und sind hier, haben promoviert in Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohenheim zum Thema Produktplatzierung in Serien und Filmen. Ist das sozusagen das, was ich mir dann vorstellen muss, wenn die Omega-Uhr von James Bond eingeblendet wird oder mit einem iPhone telefoniert wird? Das ist dann das, wo Sie sich mit auskennen, wenn ich das, genau, so richtig verstehe.
Ganz genau, ja. Ah, ja. Nicht nur da, sondern auch eine Cola-Dose, was für eine Cola ist, also Coca-Cola oder Pepsi oder Marken generell. Mhm. Und es ist deutlich mehr, als man denkt. Also es sind sehr, sehr viele Marken in Filme und TV-Produktion.
Manches wird wahrscheinlich erst so unterschwellig wahrgenommen. Ja, ja, manches, genau, weiß man sehr genau, bei den James-Bond-Uhren, alles klar, aber vieles andere ist, glaube ich, auch noch auf einer zweiten oder dritten Ebene irgendwie mit eingewoben, ne?
Genau, zum Beispiel für Komödien, also diesen Sitcoms, das sind für eine 20-Minuten-Folge durchschnittlich 40 Marken. 40. Ja. Sind in diesen 20-Minuten-Folgen. Und die Tendenz ist, dass es noch mehr, weil es gibt neue Technologie, das erlaubt sogar, dass man irgendwelche Produkte sieht und kann direkt dann per Handy oder per Fernbedienung kaufen. Und das macht dann das ganze Geschäft noch interessanter.
Ja, wir sind ja schon im sozusagen in Ihrem typischen Thema drin. Hochinteressant. Ich will noch die Vorstellung zu Ende führen. Sie haben, Ihre Forschungsfelder sind Werbung, sind Multitasking, Multiscreening, Sponsoring, Events und künstliche Intelligenz. Privat sind Sie seit 2017 mit einer Brasilianerin verheiratet und Sie haben auch im Rathaus hier in Wernigerode geheiratet, wenn ich das richtig weiß, und haben auf dem Schloss auch Ihre Hochzeitsfeier gefeiert, wohnen aber in Ilsenburg.
Genau.
Wie passt das zusammen?
Ja, also damals, als wir hier geheiratet haben, wohnten wir sogar in Frankfurt am Main.
Okay.
Ja, das war noch weiter weg, aber es gab schon diese Verbindung mit Wernigerode. Ich arbeitete in Wernigerode. Schloss Wernigerode ist wunderschön. Natürlich. Dann haben wir entschieden, ja, wir heiraten dann im Schloss Wernigerode und dann mit 80 plus Gäste, 60 aus Brasilien extra hierher gekommen.
Ja, das stelle ich mir toll vor, ja.
Das, ja, war wunderbar, das, ja, war wunderschön.
Ja. Also Sie wohnen in Ilsenburg und sind auch im Marketing Club Harz Mitglied sozusagen. Habe ich etwas Wichtiges an Ihrer Biografie vergessen?
Nee, ich glaube, das war's. Das ist
richtig. Vielleicht doch die Frage, was haben Sie denn haben Sie klassische Hobbys?
Was machen Sie? Ja, also Musik, ne, so, ah, Musik spielen ist meine Nummer eins. Ja, genau. Mhm. Also Gitarre, ein bisschen Klavier. Ich singe auch, also sehr, schön, sehr gerne Gesang. Aber also alle Instrumente, die ich sehe, ich versuche ein bisschen zu lernen. Ja, am Ende komme ich wieder zurück zur Gitarre. Ich liebe, also Musik ist mein Nummer eins. Fotografie auch, ne, habe ich auch studiert. Heute ist mehr als Hobby, aber Foto und Musik sind meine zwei größten Hobbys, würde ich sagen.
Was mögen Sie an Musik? Breit gefächert?
Fast alles möglich. Also vom Rock zu klassische Musik auch, Pop, also Oldies, 70er, 80er, jetzt sagt man Oldies, bei 90er sogar.
Dann müsste, ja, ich fast den ganzen Tag Oldies hören. Ich bin ja auch so ein 70er, 80er.
Ja, genau. Aber ich höre was Neues auch. Also von, ja, Billie Eilish zum Beispiel. Ja, ja. Und es gibt immer neue Künstler, die immer mein Interesse an andere Musikgenre sogar weckt. Also ich versuche das alles mindestens zu schauen, was es gibt. Es ist heutzutage fast unmöglich, weil es ist sehr, sehr viel.
Ja.
Aber ab und zu finde ich doch was, die mir total begeistert und dann höre ich weiter.
Ja, 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 ja. Ich bin jetzt, in ein paar Tagen bin ich bei Eric Clapton auf dem Konzert.
Oh.
Da freue ich mich drauf, ja.
Oh ja, da war ich. Ich war in einem Eric Clapton-Konzert in 99, ja, in meiner Heimatstadt, ah, ja, in Porto Alegre, Brasilien, ja.
Ja, interessant. In Brasilien, ja?
Ja.
Ah, okay. Also, ich glaube, wir können uns noch viel länger über andere Themen austauschen. Yeah. Aber ich komme zu den Einstiegsfragen, die ich ja sozusagen jedem meinem Gesprächspartner stelle, gerne auch Ihnen. Welches Buch lesen Sie gerade?
Schwierig. Gerade habe ich nicht so viel Zeit, Bücher zu lesen. Ich lese sehr viel, aber ich habe sehr viele Bachelor-Masterarbeit zu lesen, weil ich betreue ganz viele Bachelor-Masterarbeiten oder Studienarbeiten der Hochschule. Und auch dazu Artikel oder Fachbücher muss ich immer aktualisieren. Dann am Ende ist fast meine Lesezeit komplett. Ich habe in meinem Buch liegen momentan, also der letzte, den ich gelesen habe, war eine Biografie von einer, also die Queen of Rock in Brasilien. Sie ist vor 2 Jahren verstorben, Rita Lee, und ich habe die Biografie gelesen. Das war total faszinierend. Und jetzt lese ich was zum Geschichte für mein Bundesland in Brasilien, also Rio Grande do Sul, wo ich herkomme. Mhm. Und ich habe ein Buch gekauft, das so quasi die ganze Geschichte zusammenfassen. Aber es ist gerade schwierig, weil ich habe nicht so viel Zeit zu lesen.
Ja, ja.
Also außerhalb Bachelor, Masterarbeiten, klar. Artikel, Facharticel.
Sind Sie noch regelmäßig in Brasilien?
Nein, nicht so oft. Ich war mit meiner Frau letztes Jahr da. Wahrscheinlich gehen wir auch dieses Jahr wieder, aber manchmal so 5 oder 6 Jahre, die ich nicht gehe. Mhm. Weil meine Familie kommt ab und zu, also meine Eltern, Bruder, Schwester, und dann ich würde sehr gerne öfter, aber manchmal ist es kompliziert.
Ja, verstehe ich. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel?
Der nächste. Also immer das nächste. Immer, also ich liebe auch zu reisen. Mhm. Sehr gerne zu Strand. Ja, obwohl ja, wir wohnen hier schon in den Bergen, sehen wir schon. Also dann sehr, sehr gerne zu Strände. Weltweit, andere Kulturen, was anders zu essen, zu probieren, das mag ich sehr gerne. Also andere Kulturen. Ich war jetzt im Januar in Hongkong und China, so Shenzhen und Macau.
Ja.
Und fand ich faszinierend. Also ganz andere Kulturen auch. Mhm. Oft muss ich aber gerne nach Brasilien. Ja, aber da entdecken wir immer auch was Neues. Ja, weil Brasilien ist riesig und es gibt immer was zu entdecken und wir haben wunderschöne Strände dort.
Das glaube ich.
Für mich ist immer so Strand sehr, sehr gerne.
Ja, ja, geht mir auch so. Welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie könnten? Sie kann noch leben, kann aber auch schon verstorben sein.
Kann auch schon verstorben.
Ja.
Also bei Leben würde ich gerne momentan mit ein oder anderen Politikern sprechen und was wahrscheinlich was zu klären oder zu fragen.
Wen
warum.
Zum Beispiel?
Gerade Herr Merz zum Beispiel. Könnte gut sein.
Ja, ja, klar, ja. Verstehe ich. Ja.
Verstorben, also John Lennon,
ja,
oder Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn,
ja,
also einige, die ich sehr gerne dann über Musik, also Bach, ohne Bach hätten wir, was wir heute für Musik haben, nicht haben.
Ja, das stimmt.
Würde
das
ich gerne stimmt. verstehen, wie der Tick, wie funktioniert dieser Kopf von Johann Sebastian Bach.
Bach, ja, das verstehe ich. Welchen Beruf würden Sie erlernen wollen, wenn Sie noch einmal in das Berufsleben starten könnten? Was wäre eine Alternative möglicherweise gewesen?
Ja, also ich komme von einer Familie mit vielen Piloten. Mein Vater ist Pilot, 2 Brüder sind Piloten, okay. Onkel, Cousine sind ganz viele Piloten. Und ich habe überlegt sogar, so wahrscheinlich nur Piloten, wahrscheinlich wenn ich noch mal starten würde, vielleicht. Oder Medizin, also das ist entweder ein oder andere. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe Medien und ich liebe sehr, sehr gerne so zu unterrichten und diese Beziehung mit Studierenden und forschen auch. Das heißt, ich bin happy mit, was ich heutzutage mache.
Ja.
Ja, aber ja, Musiker wäre ein Traum auch, aber ja, das ist immer diese, was wäre, wenn, ne? What if, ist immer die Frage.
Okay, die letzte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie nicht verzichten?
Ja, entweder eine Musikinstrumente, aber
die Gitarre.
Gitarre, ja. Ohne meine Gitarre wäre es schwierig. Aber ich würde sagen, heutzutage ein Smartphone, weil das ist, wo ich meine Entertainment, Kommunikation, Information, das ist schwierig. Das ist nicht das Social-Media-Abhängigkeit. Nein, das ist eine Quelle für Informationen. Ich kann sofort über absolut alles informieren. Und ich finde es faszinierend. Ohne meine Smartphone ist es ein bisschen schwierig.
Das verstehe ich. Vielen Dank für die Antwort auf die Einstiegsfragen. Ich würde so ein bisschen in ihr Arbeitsfeld natürlich ein Stück weit kommen wollen. Und da habe ich, was ich äußerst spannend fand, gesehen, dass Sie im Januar einen Artikel sozusagen oder Teil eines Artikels über Ihre Studie zur Ablenkung von Streamen und Fernsehen durch Multiscreening veröffentlicht im International Journal of Advertising. Da geht es sozusagen darum, wie Handys einen ablenken können, wenn ich das richtig interpretiere, vom Fernsehschauen oder vom Streaming. Das fand ich insofern interessant, als ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe, dass ich vor kurzem einen Podcast gehört habe. Ich bin großer Musikfan auch. Ich sammle Platten, zum Beispiel Vinyl, bin großer Vinylfan. Ich bin aber auch Cineast. Ich mag Filme, jeglicher aus jeglichem Jahrzehnt. Ne? Ich lege mich da gar nicht fest. Ich bin da ganz breit aufgestellt und habe letztens einen Podcast gehört über die Qualität von Filmen eines Filmkritikers, der darüber ausgeführt hat, dass insbesondere auch Netflix-Produktionen ja mittlerweile so konzipiert sind, dass es dem Konsumenten, der auf dem Handy guckt oder bügelt oder nebenbei mal auf die Toilette rennt, besonders leicht gemacht wird, von der Handlung und vom Dialog wieder in den Film einzusteigen.
Genau.
Was einen, also korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe.
Alles richtig, ja.
Und das wird also in den Vordergrund gerückt, anstatt eigentlicher, das worauf ich stehe, Filmkunst, also sozusagen auch mal nicht alles, was auf der Leinwand passiert, zu erklären, verbal, sondern durch Szenen, ja, durch Handlungen zu erzählen. Dem konterkariert man eigentlich damit, indem man noch fünfmal erzählt, dass der Protagonist ja jetzt irgendwie die andere Protagonistin sich verliebt hat, und das erzählt man irgendwie im Film 10-mal, damit ich das auch immer wieder begreife sozusagen. Mhm. Und der Grund ist, weil ich so oft abgelenkt werde.
Ja.
Ist das genau das, womit Sie sich da beschäftigt haben, und was macht das eigentlich mit der Medienlandschaft? Was macht das mit der Filmlandschaft? Das ist doch eigentlich schlecht, oder nicht?
Ja, diese Frage schlecht oder nicht, das ist sehr interessant, ne? Weil auf erster Blick ist es so, ja, wenn so viele Ablenkungen gibt, und es gibt sehr viel Ablenkung. Meiner Forschung war, 89% haben was parallel gemacht.
Wenn sie gucken, wenn sie schauen.
89%, die würden beobachten, ohne zu wissen, dass sie beobachten wurden. Und 89%. Und durchschnittlich in 20 Minuten haben die für 4 Minuten weggeschaut.
Boah.
Das ist knapp 20% von der Laufzeit.
Ja.
Die haben weggeschaut. Die haben nicht den Hauptbildschirm gesehen.
Ja.
Und ja, nun, das ist jetzt die Normalität. Fast alle von uns und fast 90% schauen dann was parallel.
Ich auch. Ich will mich gar nicht ausnehmen.
Genau,
ne?
Genau. Ich auch. Ja. Und dann ist es diese Diskussion. Soll man dann mehr Aufmerksamkeit im großen Bildschirm, so Hauptbildschirm, Mainscreen, was man sagt, wieder verankern, also wieder dieser Call to Action, also dieser schaut dann wieder hier rein, oder doch parallel was nutzen? Weil es gibt ein bisschen Interessenkonflikt hier, und zwar die Streaming-Diensten wollen auch Werbung verkaufen, die verkaufen auch Werbung und Produktplatzierung. Und während der Filme oder einer Werbepause kann man sofort auch reagieren und kaufen in einer Second Screen, ein zweiter Bildschirm.
Ja.
Und daher ist es so, ich denke nicht, dass Netflix will unbedingt, dass man ständig schaut, sondern doch wegschaut zu einem zweiten Bildschirm, weil da kann man auch sofort was kaufen, konsumieren. Amazon Prime macht das Gleiche, Disney Plus und so weiter. Man kann dann direkt kaufen und nicht nur, ich sehe eine Marke, ein Produkt platziere und wahrscheinlich werde ich später davon erinnern und wahrscheinlich kaufe ich. Nee, ich kann sofort kaufen.
Ja, ja. Aber macht das nicht die Qualität dessen, was wir konsumieren, schlechter?
Ja, was bedeutet Qualität, ne? Aber ja, ich bin auch ein sehr großer Fan von Filmen, habe ich auch welche mitproduziert oder mit Filmen gearbeitet. Aber ich verstehe auch, dass man muss irgendwie das alles finanzieren. Mm. Ja, und es kostet sehr viel Geld. In dieser Richtung, weg vom Hauptbildschirm, finde ich auch, dass die Qualität leidet, finde ich auch persönlich. Mm. Und wahrscheinlich muss alles noch dynamischer sein, oder man kann mit Gaming, also mit spielerisch quasi, dass man diese so Handys für 30 Minuten oder eine Stunde weglassen. Und aber so, um die Frage zu beantworten, ja, ich denke, dass die Qualität leidet dann, wenn man mehrmals das erklären muss oder irgendwelche Effekte einbinden muss, damit die Aufmerksamkeit wieder zurückerlangt
wird. Ne? Ich meine, das schätze ich ja im Kino. Letztendlich ist man da ja gezwungen, noch das Handy irgendwie wegzulassen, ne? Weil es andere stören könnte. Ne?
Leider nicht, weil ich war im Kino letzte Woche in Braunschweig und ich habe mehrere Handys gesehen. Mhm. Mehrere.
Naja.
Also dass sogar im Kino passiert es jetzt, dass man abgelenkt ist.
Haben wir da schon mit Blick auch auf Kinder und Jugendliche auch schon zum Thema Reizüberflutung ein Problem? Ich meine, das ist doch, ich habe letztens auch in so einem Podcast, habe ich gesehen, dass jemand vor 100 oder 200 Jahren so viele Informationen bekommen hat in seinem ganzen Leben, wie wir an einem Tag. Ja,
das stimmt.
Ja, das ist doch, also was wir mittlerweile auch verarbeiten müssen an Informationen, sozusagen darauf reagieren müssen auch. Wie nehmen Sie das in Ihren Studien auch wahr, gerade mit Blick auf Reizüberflutung, mit Blick auf Kinder? Ich bin auch Papa von drei Kindern, da guckt man ja auch immer, wie lange kann man das eigentlich machen? Mit den Bildschirmzeiteinschränkungen, immer kürzere Aufmerksamkeitsdauer. Aber auch, wenn ich mir dann solche Kinderfilme, solche Trickfilme angucken, da auch diese Schnelligkeit auch in der Abfolge, wo ich auch manchmal denke, meine Güte, was macht das mit den Konsumenten, was macht das mit den Kindern? Ne?
Also ich habe nicht über so mit Kinder, weil Experimente mit Kindern sind immer
eine andere Sache.
Ja, das ist eine ganz andere Sache, habe ich da nicht inkludiert.
Ja.
Aber mein nächster Artikel ist schon fertig und es geht um jetzt Speedwatching. Das heißt, Menschen schauen dann Serien und Filme in erhöhter Geschwindigkeit beim Streaming. Das heißt, sogar in der normalen Geschwindigkeit ist es nicht genug. Die wollen es schneller.
Das ist also etwas, was Menschen tatsächlich machen. Nicht nur, was sie jetzt sozusagen theoretisch darstellen, sondern das wird praktiziert. Ja, genau.
Also Netflix hat solche Funktionen zum Beispiel. Und es gibt welche. Die Ergebnisse sind bald publiziert, in einer anderen Journal. Aber keine älter als 35 Jahre alt haben es gemacht. Aber Jüngere schon. Und das war schon bei 15%. Die machen dann ab und zu für Komödien oder für Drama oder für Filme, dass die in 1,5 oder sogar zweimal schneller sehen. Ja.
Was macht das mit Ihnen? Mit den Kunden?
Das
dürfen Sie noch nicht verraten, weil das muss noch veröffentlicht werden.
Aber das ist auch nicht genau mein Feld. Also was passiert dann? Das gibt dann andere Forscher, auch an der Hochschule sogar, die sowas in die Richtung forschen. Aber meine ist mehr so, warum macht man das und was passiert dann mit Werbung, mit Marketing und dieser Aufmerksamkeit? Aber diesen anderen Effekte teste ich nicht. Das ist schon eine ganz, also für Wirtschaftspsychologen, ein bisschen tiefer in Richtung Psychologie.
Ja, ich verstehe. Ja. Also ich finde, das ist ein hochinteressantes Feld, auf dem Sie da unterwegs sind. Und ich glaube, das ist auch in den nächsten Jahren, wird das noch ganz viele Erkenntnisse bringen. Und also spannendes Thema. Ich würde jetzt aber nochmal ein Stück weit zurückkommen zu Ihrer Arbeit an der Hochschule auch, an der Hochschule Harz. Auch natürlich, weil Sie sozusagen auch ursprünglich aus Brasilien stammen und wir ja natürlich auch eine internationale Hochschule sind. Darüber bin ich auch sehr froh und auch sehr dankbar als Oberbürgermeister. Und so haben Sie ja dann sicherlich auch täglich mit Studierenden aus unterschiedlichen Ländern auch zu tun. Welche Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten im Studienalltag können Sie beobachten? Wie nehmen Sie die Hochschule und gerade auch so ein bisschen ein Stück weit die Internationalität an der Hochschule hier wahr?
Ja, also unsere Hochschule versucht dann weiter sich zu internationalisieren mit ein oder anderen Programmen auf Englisch oder teilweise auf Englisch. Ja, also es ist nicht so, dass man komplett mehrere Studiengänge auf Englisch macht. Es ist nur, dass wir ein bisschen mehr Vielfalt und unsere Studierendenschaften haben. Mhm. Weil an der Hochschule haben wir gerade in einem Fachbereich Automatisierung und Informatik, ein Studienprogramm auf Englisch, die sehr, sehr erfolgreich ist mit Internationalen.
Ja.
Und das versuchen wir auch jetzt in der Fachbereich Wissenschaften, wo ich bin, mit einem Master Business Consulting auf Englisch, die wir dann gerade starten zu sehen, ob wir auch welche internationalen Studierenden bekommen. Und ich finde erstmal, das ist super wichtig, weil das ist genau diese qualifizierte Arbeitskräfte, die hier schon fehlen und noch in der Zukunft fehlen werden, dass wir auch einen Teil dieser weiterbilden oder wir bereiten die genau mit deutscher Kultur oder wie man in Deutschland arbeitet, schon von Anfang an zeigen können, dass die schon an der Hochschule das sehen. Und wir merken dieser Unterschied mit unterschiedlichen Backgrounds, so unterschiedliche Kulturen und Ländern, dass die lernen auch ein bisschen anders und die Arbeitsatmosphäre oder wie man mit Zeitmanagement geht, das ist auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Und haben wir manchmal Gruppen mit 5, 6, 7 unterschiedlichen Ländern Und wie die in Gruppen dann arbeiten mit Deutschen auch, es ist sehr interessant. Und
sehr spannend,
die deutschen Studierenden lernen auch ganz viel.
Mhm.
Weil auch jemand, die dann den Rest seines Lebens in Deutschland bleiben, es ist unmöglich mehr ohne Internationalität zu haben, weil wir sind so eine, mit Globalisierung, alle deutschen Unternehmen arbeiten auch mit entweder Lieferanten, Zulieferer, die im Ausland sind oder Kunden auch. Ja, also nur in dieses Silo Deutschland zu denken, es ist schwierig. Also dann diese Internationalität, wenn wir schon an der Hochschule bringen können, diese interkulturellen Aspekte, es ist nur vom Vorteil, es ist dieser Win-Win-Situation.
Absolut, ja, sehe ich auch so. Wie war das für Sie, als Sie hier nach Deutschland kamen und dann ja zwischenzeitlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, Darmstadt ja auch eher in einer größeren Stadt angekommen sind und jetzt mit Wernigerode in Ilsenburg eher im ländlichen Raum unterwegs sind? War das für Sie einfach oder war das eine konsequente Weiterentwicklung oder hatten Sie damit Probleme?
Also erstmal nach Deutschland, ich komme von einer sehr großen Stadt in Brasilien, es sind so 4 Millionen Einwohner, also 2 Millionen Stadt, aber 4 Millionen Umgebung.
Ja.
Und das heißt, Darmstadt war schon klein für mich, ja, also im Vergleich zu Porto Alegre.
Ja.
Aber diese ganze also Migration, das war erstmal zu studieren. Es war und ist immer noch sehr, sehr bürokratisch, sehr, sehr kompliziert reinzukommen. Ja, man braucht sehr viele Unterlagen und man braucht auch Geld auf Sperrkonto oder das es gibt immer noch ganz viele Hürden. Dann Krankenkasse, es ist nicht für internationale Vorbereiten, also bei vielen gibt es, es fehlt dann das Verständnis. Und dann ja, Darmstadt, habe ich da studiert, aber schon für meine Praxissemester und Arbeiten war schon, ich habe in Berlin gewohnt, in Leipzig gewohnt, in Halle gewohnt, also auch alle Großstädten. Und dann angefangen hier in Wernigerode zu arbeiten. Und ich fand es schon von Anfang an sehr, sehr schön. Die Frage war immer so, können wir da auch wohnen? Weil damals meine Frau hat in, sie arbeitet in Frankfurt am Main vorher.
Ja.
Aber dann vor Covid 2018, die Firma hat dann den Büro in Frankfurt geschlossen und gefragt, wollen Sie nach Hamburg, nach München oder Homeoffice so nach Hause?
Und dann ging das.
Genau, und dann haben wir überlegt und hierher. Und wir sind sehr, sehr zufrieden. Also wir finden hier Harz sehr, sehr schön, Wernigerode, auch Ilsenburg, sehr schön. Und für uns war, ja, es ist eine große, es ist nicht gleich wie Frankfurt am Main, ne?
Klar.
Aber man ist nicht so weit weg vom Großstadten. Auch wenn man dann einfach irgendwas in Großstadt kann man in halb, also in halber Stadt, in, Entschuldigung, man kann nach Braunschweig oder nach oder Hannover oder Halle oder Leipzig auch so eineinhalb oder 2 Stunden weg. Das ist nicht
so völlig okay.
Weit. Und hier Wernigerode, also wir haben hier mit Libra und Konzertsaal wunderschöne Möglichkeiten zu Konzerte, es gibt Theater auch da, also es gibt ganz viele kulturelle Aspekte hier auch für so eine kleine Stadt.
Das ist wirklich viel, das finde ich auch immer wieder schön. Haben Sie in Wernigerode einen Lieblingsplatz, wo Sie am liebsten sind? Wahrscheinlich Schloss, ne, wenn man da irgendwie gefeiert hat.
Ja, Schloss, besonders nach meiner Hochzeit, weil das ist immer in dieser Erinnerung,
aber
Liebfrau und Korsettsaal.
Ja.
Also das ist für mich eine sehr,
als Musikfan,
sehr
große, ne?
Ja, das ist ein sehr großer Highlight. Mhm. Es klingt schön. Jetzt mit dem neuen Beleuchtungssystem sieht es sehr schön auch. Also immer gerne zu Konzerten dort. Ich würde sagen, Liebfrau und Korsettsaal. Und Hochschule Harz auch.
Ja, das glaube ich. Vielleicht als Letztes, dann sind wir ja schon fast wieder bei einer halben Stunde. Sie beschäftigen sich auch ein Stück weit, glaube ich, mit künstlicher Intelligenz, in Verbindung sicherlich auch mit Marketing und Kommunikation. Nun meint man ja, dass durch die künstliche Intelligenz ein Stück weit auch gerade so die Pressezunft, aber auch das Schreiben und das Werben, das klassische Werben ein Stück weit ersetzt wird. Man kann das ja schon selber sehen, indem man sich einen Einladungsflyer oder einen Werbeflyer für sich selbst durch die künstliche Intelligenz in 2 Minuten herstellen lässt und der macht auch einiges sozusagen her. Wie würden Sie die Tendenz und auch die Richtung in den nächsten Jahren einschätzen? Ist das etwas, wovor wir uns sorgen müssen? Oder sind die Chancen größer als die Sorgen und oder die Vorbehalte? Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht einschätzen?
Das ist ein Thema, wo wir dann mehrere Stunden brauchen.
Ja, das glaube ich.
Aber ja,
2 Minuten.
Ganz kurz zu sagen, es ist so, es kommt drauf, was für eine Perspektive. Mhm. Für jemanden, der ein Unternehmen hat, die davon profitieren kann, fast nur Chancen. Mhm. Ja, für Menschen, die gerade Arbeit suchen oder starten werden, es ist gerade oder wird gerade in den nächsten Jahren ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil genau wo man startet, wie ich zum Beispiel bei Medien gestartet habe mit Pre-Cut, das ist so ein Vorschnitt von Rohmaterial, das braucht man nicht mehr, das ist alles automatisiert und KI gesteuert.
Ja.
Und dann die Frage ist nur, wo startet man?
Hm.
Ja, weil alle erwarten Erfahrung und Erfahrung beginnt sogar mit solche Flyers zu machen und ganz, also zum Beispiel beim Marketing, genau solche einfache Arbeiten und Projekte, wo jetzt durch KI gemacht werden können.
Ja.
Und die Frage ist, wie können die neu gestarteten dann Erfahrung sammeln? Das ist die größte Frage jetzt für die nächsten Jahre, weil viele Unternehmen verzichten auf Praktikanten oder Einsteiger, weil ja, das können wir mit KI.
Einfach nebenher geht. Ne?
Und mein zweiter Punkt ist, wie viele Entscheidungen können eine Person am Tag treffen? Weil je mehr kann ich zusammen mit KI arbeiten, muss ich immer noch die letzte Entscheidung treffen.
Ja.
Und es kann sein, dass wir erreichen ein Niveau, die wir komplett überlastet sind und pur Stress haben, weil ich kann jetzt 1000 Sachen erledigen, aber ich muss immer noch 1000 Entscheidungen treffen.
Mhm.
Sind wir bereit für diesen 1000 Entscheidungen?
Diese Entscheidungen werden mir ja dadurch nicht abgenommen, ne? Den muss ich sie treffen.
Mhm. Genau.
Mhm. Sehr spannend. Beschäftigen Sie sich an der Hochschule auch mit dem Thema KI sehr intensiv? Wahrscheinlich, ne?
Ja,
wäre ja
also
auch komisch, wenn ich.
Natürlich ist es ein großes Thema wegen Hausarbeit, Prüfung, Lernen und alles. Also das beschäftigt uns extrem. Und gerade vor einiger Woche habe ich zusammen mit einer Kollegin aus Hannover, Professor Dr. Theo Berger und einer Professorin aus Macau, in der Universität in Macau. Wir machen eine Forschung zusammen jetzt, um den Vergleich zwischen Nutzung von KI für Studierenden und Zukunftsperspektive von KI-Nutzung zwischen Deutschland und China.
Ah, spannend.
Ja, das haben wir gerade angefangen vor ein paar Wochen und es geht dann bald weiter mit dieser Forschung.
Herr Dr. Loschang, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon über einer halben Stunde. Ich glaube, Sie hätten noch viel zu erzählen. Aber wir können es, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir so jemanden auch an der Hochschule haben, der zu solchen interessanten Themen nicht nur lehrt, sondern auch forscht. Ich fand das alles hochinteressant, mit dem mich zu beschäftigen, was Sie alles machen. Und ich glaube, einige Publikationen von Ihnen kann man sich ja auch anschauen, kann man recherchieren, wenn man sich dafür interessiert.
Genau. Normalerweise ist es ganz einfach an der Website von der Hochschule Harz.
Ja.
Ne? Dann findet Loschang so meine Name oder einfach durch die Website dann suchen, weil wir haben auch ganz viele interessante Kollegen, die auch forschen und die Hochschule postet immer, also entweder in der Website oder in der Social-Media-Kanäle von der Hochschule Harz.
Vielen Dank. Dann sind Sie alle dazu aufgefordert, sich das durchzulesen und nachzuschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben beim Podcast. Das war äußerst interessant.
Sehr gerne.
Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich nur das Beste und alles Gute bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.